NDR Info. Themen des Tages.
Die Themen des Tages an diesem Sonntag, den 16. Februar, mit diesen Schwerpunkten. Konferenzabschluss. Bittere Wahrheiten beim Münchner Sicherheitstreffen. Europa reagiert vor den Sonderberatungen morgen in Paris. Kein Streik bei der Bahn. Schneller Tarifabschluss mit langer Laufzeit. Außerdem die neue Debatte um Abschiebungen in Deutschland. Und natürlich viel Sport am Ende dieser Themen des Tages. Heute mit Gerd Wolf. Beginnen wir in München. Am Nachmittag ist dort die Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Beherrschendes Thema waren der russische Angriffskrieg und die Friedensgespräche, die Donald Trump mit Wladimir Putin führen will. Vor allem aber wurde die Rolle Europas nach dem Macht- und Politikwechsel im Weißen Haus diskutiert. Aus München, Nina Barth.
Die Nachricht, die von München ausgehe, sei klar, sagte der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen zum Abschluss.
The message from Munich is clear.
Europa sei kein nice to have, Europa sei ein Muss. Und Heusgen erklärte,
nach der Rede von Vizepräsident Vance am Freitag müssen wir befürchten, dass unsere gemeinsame Wertebasis nicht mehr so gemeinsam ist. Ich bin all den europäischen Politikern sehr dankbar, die sich hier zu Wort gemeldet und die Werte und Grundsätze bekräftigt haben, die sie verteidigen.
Die Rede von J.D. Vance, dem US-Vizepräsidenten, hat diese Sicherheitskonferenz geprägt. Und das, obwohl Vance die Ukraine nur kurz erwähnte, die Europäer auch nur kurz dazu aufforderte, mehr für die Verteidigung auszugeben.
It's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense.
Das war erwartet worden, aber nicht der Affront, der dann folgte. Die Gefahr für Europa komme eher von innen als von außen. Die Meinungsfreiheit sei in Gefahr, so Vance. Und er kritisierte, dass die AfD nicht zur Sicherheitskonferenz eingeladen wurde. Einigen im Saal entglitten regelrecht die Gesichtszüge bei Vance' Rede. Vance lieferte keine Antworten auf drängende Fragen, zum Beispiel wie US-Präsident Donald Trump sich Verhandlungen über einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland vorstellt, wer außer Russland und den USA mit verhandeln soll. Christoph Heusgen war nicht der Einzige, der auf die Rede reagierte. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, es sei nicht akzeptabel, wenn Außenstehende zugunsten der AfD in die Wahl eingriffen.
Das gehört sich nicht. Erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. Das weisen wir entschieden zurück. Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir selbst.
Auch Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz verlangte von der US-Regierung, sich nicht in den deutschen Wahlkampf einzumischen. Die Deutschen täten das auch nicht im US-Wahlkampf.
And we expect the US to do the same here.
Seltene Einigkeit eine Woche vor der Bundestagswahl. Auch in einem weiteren Punkt. Es sei nicht akzeptabel, wenn es Verhandlungen über einen Frieden nur zwischen den USA und Russland gebe, betonten deutsche Politiker über die Parteigrenzen hinweg. Und natürlich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Der US-Vizepräsident habe klargestellt, dass Jahrzehnte der alten Beziehungen zwischen Europa und Amerika zu Ende gingen. Europa müsse sich darauf einstellen, so Zelensky. Und er forderte die Europäer auf, eine europäische Armee aufzubauen.
Europe needs its own armed forces. This isn't about.
Es gehe bei einer europäischen Armee nicht darum, die NATO zu ersetzen, sondern darum, den europäischen Sicherheitsbeitrag dem amerikanischen gleichzusetzen, so Zelensky. Nun geht es aber erst einmal darum, sich einen Platz am Verhandlungstisch zu sichern. Schon in den kommenden Tagen könnte es Verhandlungen zwischen den USA und Russland geben. Wahrscheinlich ohne die Ukraine, erst recht ohne Europäer. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat Donald Trump offensichtlich nicht dazu bewogen, die Europäer mehr zu berücksichtigen. Bisher zumindest. Welchen Einfluss die hinter verschlossenen Türen geführten Gespräche haben, das ist offen.
Jahrzehnte alte Beziehungen zwischen den USA und Europa verändern sich also. Auch in Moskau wurde das natürlich registriert. Entsprechend die Reaktionen der russischen Regierung, die ja nicht eingeladen war, auf die Debatten bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Jürgen Buch fasst zusammen.
Für russische Politiker steht fest, Europa hat auf der Sicherheitskonferenz ein erbärmliches Bild abgegeben. So hat es der Sprecher der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Volodin, formuliert. Europa habe viele politische Fehler begangen. Die Reaktion auf die Wahrheiten, die US-Vizepräsident Vance auf der Konferenz ausgesprochen habe, sei aber nur Hysterie gewesen. Volodin prophezeit Europa schmerzhafte Veränderungen. Der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev formuliert es drastischer und meint, die schwache Europäische Union brauche niemand mehr. Ihre Zeit sei vorbei. Und Konstantin Kosatschow, stellvertretender Vorsitzender des Russischen Föderationsrats, geht noch darüber hinaus. Seiner Ansicht nach ist mit dieser Sicherheitskonferenz die Zeit des sogenannten kollektiven Westens zu Ende gegangen. Die Konferenz habe es nicht mehr geschafft, die transatlantische Solidarität zu festigen. Nach dem Ende des Kalten Krieges habe sich der Westen in ein Monster verwandelt, eine Bedrohung für die Welt. Aber jetzt sei der kollektive Westen tot, so Kosatschow. Russland hingegen nicht.
Und wegen dieses Zitates erbärmliches Europa, von dem wir gerade aus Moskau gehört haben, da versammeln sich nun morgen in Paris, um weniger erbärmlich, sondern handlungsfähiger zu erscheinen, die versammelten Staats- und Regierungschefs bzw. die Menschen, die denen dort vertraut wird. Wenn die USA und Russland in der kommenden Woche über das Schicksal der Ukraine verhandeln, ohne europäische Beteiligung wohlgemerkt, dann soll zumindest klar werden, dass Europa eine Stimme, besser noch eine Haltung dazu hat. Frankreichs Präsident Macron hat zu diesem Arbeitstreffen eingeladen. Die Frage an Caroline Diller in Paris war, wer wird da morgen bei dieser eiligen Einladung aus dem Élysée erscheinen?
Also laut den inzwischen auch aus dem Élysée-Palast bestätigten Informationen sind es die Regierungschefs von rund 10 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Polen und Italien. Außerdem wird auch ein Vertreter Großbritanniens da sein, was interessant ist, weil Großbritannien ja nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist, aber eben ein sehr wichtiger Unterstützer der Ukraine war in den vergangenen Jahren. Und laut dem Élysée-Palast werden auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Paris sein.
Das ist ja sehr hochkarätig, kann man sagen, aber es wirkt natürlich recht hektisch. Was kann Macron tun, um diese Hektik zu ordnen?
Naja, sagen wir es mal so, Macron möchte sich natürlich einmal mehr an die Spitze der Bewegung setzen. Es ist auch schon interessant, dass es zwar ein Treffen ist, zu dem hochrangige EU-Vertreter kommen, das aber eben in Paris und nicht in Brüssel stattfindet und zu dem auch nicht alle europäischen Länder eingeladen sind, was aus meiner Sicht schon zeigt, dass die Tragweite von Entscheidungen, die hier möglicherweise morgen getroffen werden, ziemlich begrenzt ist. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hat heute im französischen Radio auch betont, dass es ein Arbeitstreffen sei und auch der Élysée-Palast sagt, okay, das, was hier morgen besprochen wird, das wird dann möglicherweise später in anderen Formaten noch weiter besprochen. Das heißt, man kann schon irgendwo sehen, dass die Tragweite dessen jetzt nicht allzu riesig sein wird. Aus meiner Sicht soll das Ganze vor allem ein Signal sein, dass Europa sich zumindest um eine halbwegs geschlossene Antwort auf die Ankündigungen aus Washington und Moskau in der vergangenen Woche bemüht. Und die Frage ist eben, wie kann Europa es eben noch schaffen, in die möglichen Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine eingebunden zu werden, wo die USA ja schon ziemlich deutlich gesagt haben, thanks but no thanks, man brauche Europa dabei gar nicht.
Also von diesem neuen europäischen Selbstbewusstsein, von dem jetzt schon manche reden mit Blick auf diese Konferenz, ist offenbar nicht so viel zu erwarten. Welche Rolle sieht denn Frankreich für sich?
Also Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ja im Grunde seit 2017 mehr Eigenständigkeit Europas, gerade in Verteidigungsfragen, gefordert und auch mehr Emanzipation von der USA. Er hat im Grunde seit seiner ersten Amtszeit betont, dass sich Europa eben nicht ewig darauf verlassen könne, dass die USA die europäische Sicherheit garantieren. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, dass Macron sich in diesen Forderungen im Grunde durch die Ereignisse der letzten Woche bestätigt sieht. Wenn man jetzt speziell auch mal auf die Ukraine Unterstützung schaut und vor allem speziell auf den Punkt Waffenlieferungen, dann war und ist Frankreich allerdings nicht gerade der Leader, als den es sich in diesen Fragen immer gerne sieht. Aber man kann natürlich argumentieren, dass solche Initiativen, wie sie Macron jetzt einmal mehr morgen gestartet hat, auch ein nicht unwesentlicher Punkt sind und dass es eben oft der französische Präsident ist, der diese Initiativen startet.
Der polnische Außenminister wird heute zitiert mit den Worten, dass Europa nun Einheit und Stärke zeigen müsse. Einheit und Stärke zeigen, es geht nichts ohne Frankreich und Deutschland. Die sind in Sicherheitsfragen gerade in diesen Ampeljahren nicht so gut klargekommen. Hofft der Élysée jetzt schon auf Friedrich Merz?
Also natürlich nimmt in Paris hier niemand das Wahlergebnis der kommenden Woche vorweg. Aber ein interessanter Punkt ist, dass Friedrich Merz wirklich am Tag der US-Wahl, also am 5. November des vergangenen Jahres, einen Artikel in der französischen Tageszeitung Le Monde veröffentlicht hat, in dem er en gros Macrons Idee der europäischen Souveränität und eben auch einer größeren Eigenständigkeit gegenüber den USA aufgegriffen hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Fingerzeig in Paris sehr interessiert und auch sehr wohlwollend aufgenommen wurde.
In Paris, Caroline Diller, zurück nach Deutschland. Das ging schnell. Nur 3 Gesprächsrunden und nicht einmal Warnstreiks. Deutsche Bahn und Eisenbahnergewerkschaft EVG haben sich überraschend flink auf einen langfristigen Tarifabschluss geeinigt. Die gute Nachricht, auf absehbare Zeit wird bei der Bahn nicht gestreikt. Lars Hofmann berichtet.
Bahnpersonalchef Martin Seiler war nach den 5-tägigen Dauerverhandlungen entsprechend erleichtert.
Wir haben uns mit der EVG auf einen ausgewogenen Tarifabschluss mit einer sehr langen Laufzeit geeinigt. Das sind gute Nachrichten für das Unternehmen, weil wir Planungssicherheit für die Sanierung haben. Das sind gute Nachrichten für die Mitarbeitenden, weil sie Kündigungsschutz und Lohnerhöhung bekommen.
Bis Ende 2027 sind Kündigungen ausgeschlossen. Und die rund 190.000 Beschäftigten bekommen in mehreren Stufen insgesamt 6,5% mehr Geld und eine Einmalzahlung von 200 Euro. Für EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschei besonders wichtig: Beschäftigte im Schichtdienst bekommen ab 2026 sogar noch einen Zuschlag.
In Höhe von 2,6% für alle diejenigen, die Schicht arbeiten. Da gibt es auch die Möglichkeit, Geld in 2 freie Tage umzutauschen, wenn man Kinder betreut, Angehörige pflegt oder seit längerem Schicht arbeitet, also besonders belastet ist.
Lohnerhöhungen sind aber nur ein Punkt. Für die Bahn war die lange Laufzeit von 33 Monaten bis Ende 2027 wichtig. Das gebe Sicherheit für die laufende Sanierung des Konzerns. Ziel ist es, die Züge pünktlicher und die Bahn wirtschaftlicher zu machen. Dazu droht auch ein großer Stellenabbau. Deshalb war der Gewerkschaft die Beschäftigungssicherung so wichtig. Cosima Ingenschei will, dass der Arbeitsplatzabbau ohne Kündigungen umgesetzt wird. Deshalb habe die Gewerkschaft die Kröte geschluckt, einen Tarifvertrag mit einer so ungewöhnlich langen Laufzeit abzuschließen.
Was auch mit der langen Laufzeit zusammenhängt und für uns positiv ist, eine Beschäftigungssicherung. Bis Ende 2027 wird es überall da, wo unsere Tarifverträge gelten, bei der DB AG keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Angesichts der schwierigen Situation natürlich für uns ein großer Erfolg.
Und das sind gute Nachrichten für unsere Fahrgäste und Kunden, weil wir uns zügig und ohne Streiks verständigt haben,
sagte Bahnpersonalchef Martin Seiler. Damit sind bei der EVG Streiks bis Ende 2027 ausgeschlossen.
2 Tage nach dem Anschlag von München, bei dem 2 Menschen starben und 30 verletzt wurden, das nächste Attentat, 300 Kilometer südöstlich in Villach in Österreich. Wieder gab es einen Toten und viele Verletzte. Der Tatverdächtige sei ein 23-jähriger Asylbewerber aus Syrien, so hieß es. Aus Wien berichtet Oliver Schusch.
Die Tat ereignete sich am Samstag gegen 16 Uhr in der Innenstadt von Villach in Kärnten. Ein 23-jähriger syrischer Asylbewerber beginnt wahllos auf Passanten einzustechen, so die Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß.
Gestern begann ein offensichtlich durch die Straßen laufender Mann am Hauptplatz in Villach, nächst der Draustadtbrücke, wahllos mit einem Klappmesser Menschen zu attackieren. Dabei wurde ein 14-jähriger Kärntner tödlich verletzt. 5 weitere Opfer erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Es handelt sich um ein 15-jähriges Opfer, ein weiteres 15-jähriges Opfer, ein 28-jähriges, ein 32-jähriges und ein 36-jähriges Opfer.
Der Getötete und 4 weitere Opfer sind österreichische Staatsbürger, einer der leicht Verletzten ist Türke. Die 3 Schwerverletzten werden intensivmedizinisch im Krankenhaus betreut. Als die Tat passierte, kam ein Essenslieferant mit seinem Auto an, auch ein Syrer. Er sieht den Attentäter mit dem Messer und reagiert.
Er rammt mit seinem BKW den Täter und hat so vermutlich Schlimmeres verhindert. Bei dem Zeugen handelt es sich um einen 42-jährigen syrischen Asylberechtigten.
Der zuständige Ministerpräsident, der Landeshauptmann von Kärnten, Peter Kaiser, bedankte sich beim Helfer.
Den aufrichtigen Dank an den Einsatz jenes Syrers, der mit seiner couragierten Vorgehensweise Schlimmeres verhindert hat. Das zeigt, wie enge böses, terroristisches, aber auch humanes, menschliches Gutes auch in ein und derselben Staatszugehörigkeit hier bei uns in Österreich lebend beieinander liegt.
Der Attentäter wird am Hauptplatz festgenommen. Bilder in österreichischen Medien zeigen, wie er ruhig auf einem steinernen Sockel sitzt, während sich zwei Polizistinnen mit gezückter Waffe nähern. Die Verhaftung soll nicht einfach gewesen sein. Der Täter soll gelacht und die Polizistinnen verhöhnt haben. Er soll auch bereit gewesen sein, sich erschießen zu lassen. Bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Täters in einem Privathaus fand die Polizei eine IS-Flagge an der Wand. Außerdem gibt es Hinweise, dass sich der Täter innerhalb kürzester Zeit im Internet radikalisiert hat. Österreichische Medien sprechen von einem radikalen islamistischen Influencer bei TikTok, der ihn beeinflusst habe. Der österreichische Innenminister Gerhard Karner forderte die Inhaftierung und Abschiebung des Täters und kündigte weitere Maßnahmen an.
Eine anlasslose Massenüberprüfung in vielen Bereichen. Dann gibt es natürlich spezielle Zielgruppen, Asylberechtigte mit syrischen oder afghanischen Hintergrund.
Denn der Attentäter sei unauffällig gewesen und in Europa habe es mehrere ähnliche Anschläge gegeben, so Karner.
Hier in Deutschland wird nach dem jüngsten Anschlag von München erneut über weitere Abschiebungen nach Afghanistan debattiert. Mehrere Länderministerpräsidenten fordern die Bundesregierung auf, Gespräche mit den Taliban zu führen, damit Rückführungen nach Afghanistan möglich werden. Das wäre eine Abkehr von der bisherigen Haltung in Berlin. Philipp Eckstein im ARD-Hauptstadtstudio dort. Die Frage an ihn kurz vor der Sendung war, bislang hat es ja erst diesen einen Abschiebeflug im vergangenen August gegeben. Danach ist dann nichts passiert, trotz der Ankündigungen, weitere Abschiebungen durchführen zu wollen. Warum blieb es bislang bei den Ankündigungen?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich hier unter anderem und auch Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder auch der Bundesregierung gestellt hat, weil es ist ja so, dass sich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, aber auch Olaf Scholz, der Bundeskanzler, immerhin wieder dahingehend geäußert hat, dass es weitere solche Flüge geben soll. Zuletzt hatte mir dazu das Bundesinnenministerium nochmal mitgeteilt, dass die Bundesregierung fortlaufend intensiv prüft, wie sie die Durchführung solcher Abschiebungen auch aus den Ländern unterstützen kann. Man muss sagen, jetzt zuletzt wurde hier in Berlin auch nochmal so ein bisschen gerätselt darüber, ob jetzt vielleicht so ein Flug dann doch noch mal kurz vor der Bundestagswahl stattfinden wird. Das ist auch eine Frage gewesen, die jetzt zuletzt noch mal an den Regierungssprecher, an Steffen Hebestreit, gestellt wurde. Also ob man in den nächsten Tagen mit einer solchen Abschiebung rechnen kann. Und er sagte dazu am Freitag in der Pressekonferenz der Bundesregierung.
Also wenn Sie die nächsten Tage bis womöglich dem 23. Februar meinen, da würde ich Ihnen jetzt nicht übermäßig Hoffnungen machen wollen oder Sie nervös machen wollen.
Ja, und ganz interessant ist, Bundesinnenministerium hat dazu auch noch mal gesagt, also eine mögliche Abschiebung oder ein weiterer Abschiebeflug, der stehe auch in keinerlei Zusammenhang zur Bundestagswahl. Also von Seiten der Bundesregierung ist man hier auch bemüht, einen solchen Eindruck zurückzuweisen.
Wenn CSU-Chef Söder jetzt fordert, wir brauchen jede Woche einen Flug, und wenn Boris Rhein, der Ministerpräsidentenkollege aus Hessen, ähnlich argumentiert, wie wollen die das umsetzen?
Also im Wesentlichen, die Forderung, die wir hier von CDU und CSU hören, heißt, dass Deutschland seine Politik gegenüber Afghanistan grundsätzlich ändern sollte. Und zwar ist es ja so, dass seit die Taliban 2021 die Macht gewaltsam in Afghanistan wieder übernommen haben, Deutschland dieses Regime nicht als legitime Regierung anerkennt. Es deswegen auch keine direkten diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und den Taliban gibt. Und was Markus Söder, der CSU-Chef und Ministerpräsident in Bayern, jetzt fordert und auch andere aus der Union, ist zu sagen, man muss direkt mit den Taliban verhandeln. Und Deutschland solle diese Gespräche schnell aufnehmen und dann auch Druck machen. Und ein Druckmittel, was hier von CDU und CSU erwähnt wird, ist, dass man sagt, wenn Afghanistan nicht bereit ist, seine Staatsbürger wieder aufzunehmen, dann soll es von Deutschland auch keinerlei Entwicklungshilfe mehr geben. Dazu muss man wissen, die Taliban werden jetzt von Deutschland ohnehin nicht direkt unterstützt, aber es gibt durchaus Projekte, die eben die Bevölkerung vor Ort noch versorgen, wo auch Gelder aus Deutschland fließen. Allerdings muss man auch sagen, wenn Deutschland jetzt einen solchen diplomatischen Vorstoß machen würde, würde man international ziemlich allein damit stehen. Mit einer Ausnahme, Österreich hatte zuletzt mitgeteilt, dass es auf Beamtenebene solche Gespräche jetzt führen wird.
Also direkte Gespräche mit den Taliban, dieser Vorschlag, was für eine Reaktion gibt es darauf aus der Bundesregierung?
Also die Bundesregierung hat immer wieder betont, dass solche Gespräche eben ablehnt, dass man auch immer wieder auf diese katastrophale Lage vor Ort verwiesen hat. Annalena Baerbock, die Außenministerin, ist heute im Interview gewesen beim Bericht aus Berlin, ARD-Bericht aus Berlin, und sie sagte, auch angesprochen auf die Forderungen aus der Union jetzt,
mit Radikal-Islamisten zu verhandeln, wo wir sagen, wir schützen unsere liberale Demokratie. Ich glaube, da müssten alle noch mal gründlich drüber nachdenken, ob das ein wirklicher Schutz ist.
Ja, gründlich darüber nachdenken, man hört es schon raus. Die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock, sie selbst, sie hatte das in der Vergangenheit auch immer wieder betont, hält von einem solchen Vorschlag, also mit den Taliban direkt als Deutschland zu verhandeln, nichts.
Damit wir das in eine Perspektive bringen können, wie viele ausreisepflichtige Afghanen gibt es zurzeit? Markus Söder hat ja, was sein Bundesland angeht, da heute auch Zahlen genannt.
Ja, Markus Söder hat jetzt einmal für Bayern diese Zahlen genannt und er sagt, in Bayern allein würden sich 2000 ausreisepflichtige Afghanen befinden und darunter seien 200 schwere Straftäter. Muss man sagen, in dieser Diskussion war es ja auch so, dass die Bundesregierung sich zuletzt immer dafür ausgesprochen hat, dass man eben vor allem schwere Straftäter auch abschieben kann nach Afghanistan und soll, auch bei diesem ersten Abschiebeflug im August. Das waren 28 Männer, die alle verurteilt waren in Deutschland. Bei der Union gibt es jetzt Forderungen, die gehen da teilweise aber schon hinaus, beziehungsweise ist es nicht mehr so ganz eindeutig, ob es ihnen nur noch um Abschiebungen auch von Straftäterinnen und Straftätern geht oder dann auch eben ausreisepflichtige Menschen tatsächlich abzuschieben.
Die Familie der beiden Toten von München hat ja öffentlich gebeten, diese Verluste politisch nicht zu instrumentalisieren. Wie es heißt, wurden ja jetzt auch Flüge gestoppt, die Ausreisewillige aus Afghanistan mit Visum hierher bringen sollten, nichts instrumentalisieren. Aus Ihrer Sicht, geht das überhaupt angesichts des Wahlkampfes?
Ja, also was wir jetzt natürlich erleben, wir haben eine Debatte, auch dass wir jetzt darüber sprechen. Damit ist natürlich diese politische Debatte, wird auch weiter befeuert. Und das widerspricht schon in gewissem Maße dessen, was jetzt auch die Angehörigen sich hier gewünscht haben. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, gerade auch diese Mitteilung dieser Angehörigen immer mal wieder auch zur Kenntnis zu nehmen und die auch ernst zu nehmen. Gleichzeitig ist es aber so, dass es natürlich die politische Debatte darüber, wie man mit Afghanistan umgehen soll, wie man auch mit Menschen umgehen soll, die Bundesregierung auch gerne abschieben würde. Diese Debatte ist ja nicht ganz neu, sondern sie wird ja seit vielen Monaten geführt und hat ja auch in diesem Wahlkampf eine große Rolle gespielt. Und insofern ist es, muss man ehrlicherweise sagen, wenig verwunderlich, dass ein so furchtbarer Anschlag wie der jetzt von München eben auch dazu führt, dass diese Debatte noch mal weiter an Fahrt gewinnt.
In Berlin, Philipp Eckstein. 18.56 Uhr, der Sport in den Themen dieses Sonntages. Das Jahr 25, bislang einfach nicht das Jahr von Werder Bremen. Ein Sieg in 7 Spielen erst und auch heute gab es für die Bremer in der Fußball-Bundesliga offenbar nichts zu holen. Hendrik Glückhoff.
Ja, das war ziemlich ernüchternd, was Bremen heute im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim gezeigt hat. Und so stand am Ende eine 1:3 Niederlage der Bremer gegen den Abstiegskandidaten. Aus Bremen berichtet Axel Pusitzki.
Werder Bremen verliert mit 1:3 gegen die TSG Hoffenheim. Für die kriselnde Mannschaft von Christian Ilzer war es ein verdienter Auswärtserfolg, der ein bisschen Luft im Abstiegskampf schafft. Werder ging früh in Führung durch ein Eigentor des Hoffenheimers Nsoki. Doch danach drehte Hoffenheim das Spiel durch viel Mentalität. Anton Stach und Tom Bischoff trafen noch vor der Pause. Orban Gift mit dem 3:1 Endstand in der 63. Minute. Werder bleibt nach der zweiten Niederlage in Folge auf Platz 10 im Niemandsland der Tabelle, hat weder mit Europa noch mit den Abstiegsrängen etwas zu tun.
Und der Sieg von Hoffenheim ist auch keine gute Nachricht für Holstein Kiel. Ist doch die TSG ein Konkurrent der Kieler im Abstiegskampf? Die KSV ist nach dem Sieg von Bochum gestern zumindest vorerst auf den letzten Platz abgerutscht. Und es sieht so aus, als bliebe sie da auch. Kiel spielt ja aktuell in Frankfurt und nach knapp 70 Minuten liegen die Kieler mit 0:3 zurück. Wenn Sie live dabei sein wollen, auf sportschau.de und in der Sportschau-App gibt's das komplette Spiel live zu hören, sowie später auch die letzte Partie des Spieltags, Abstiegskandidat Heidenheim gegen Mainz. In der zweiten Liga hat es der Hamburger SV verpasst, die Tabellenführung zu übernehmen. Denn die Hamburger haben beim Tabellenletzten Regensburg nur 1:1 gespielt. Davy Selke traf für den HSV per Elfmeter, nachdem er vorher schon einmal vom Punkt gescheitert war.
Wir sind nicht an unser Maximum gekommen, haben aber in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach ein deutlich anderes Gesicht gezeigt, haben dann Druck erzeugt, viele Situationen kreiert, deswegen auch die 2 Elfmeter rausgeholt und trotz einmal weniger dann den Ausgleich gemacht und haben es dann leider nicht hinbekommen, das Ding komplett zu drehen.
Außerdem gewann Schalke mit 2:1 gegen Karlsruhe und Nürnberg mit 2:0 gegen Ulm. In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat Wolfsburg das Topspiel gegen Frankfurt klar mit 6:1 für sich entschieden. Eine Machtdemonstration gegen den bisherigen Tabellenführer und eine starke Reaktion auf das Pokalaus unter der Woche. Die Frauen von Werder Bremen haben bei Meister München mit 0:1 verloren. Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide in der Schweiz ist Franziska Preuß weiter in Topform. Im zweiten Einzelrennen hat sie ihre zweite Medaille geholt, nach Silber im Sprint am Freitag, heute Gold in der Verfolgung.
Es war halt wirklich das perfekte Rennen und das bei der WM, also ja, Wahnsinn. Gerade die Schlussrunde, es war echt ein Genuss, dann ein Zieleinlauf mit deutscher Fahne und ja, so schnell werde ich das Rennen nicht vergessen.
Für die deutschen Männer gab es in ihrem Verfolgungsrennen nichts zu holen. Gewonnen hat der norwegische Biathlon-Star Johannes Tinjes Bø sein insgesamt 22. WM-Titel und das kurz vor dem Karriereende. Am letzten Tag der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm hat es dann doch noch die erste und einzige Medaille fürs deutsche Team gegeben. Linus Strasser holte Bronze im Slalom.
Das Glück war heute sicher auch etwas auf meiner Seite, dass Clément Noël da einfädelt. Aber ja, das gehört auch zum Slalom dazu und letztendlich habe ich mit zwei soliden und guten Fahrten und einer guten Performance den Grundstein gelegt heute, dass auch eine Medaille rausschauen kann.
In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel bei der HSG Wetzlar verloren. Mit 25-27 rutscht damit ab auf Platz 5. Der HSV Hamburg gewann mit 35-29 in Erlangen. Außerdem hat sich Meister Magdeburg knapp gegen Tabellenführer Melsungen durchgesetzt. Verfolger Berlin spielte nur unentschieden bei Lemgo Lippe.
Zweite Sport mit Hendrik Lückhoff. Und das